Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, liebe Konfirmanden, vor uns liegt ein Brief aus dem Gefängnis. Haben Sie schon einmal so einen Brief erhalten? Hatten Sie Angst, ihn zu öffnen? Angst vor dem, was da wohl drinstehen mag? Was gibt es nicht alles zu beklagen, wenn jemand im Gefängnis ist? Das Essen ist dürftig, lieblos zubereitet. Es stillt kaum den Hunger. Die Wärter sind hart und grausam. Die Haftbedingungen niederdrückend. Die Einsamkeit macht schwer zu schaffen. Die Prozessaussichten sind eher so, dass sie depressiv machen könnten. Bis heute ist weder die Anklage klar, noch ein Prozessbeginn in Aussicht, auf den man sich einstellen könnte. Lebensumstände wie in türkischen, russischen und vielen anderen Gefängnissen dieser Erde. Bei solchen Lebensumständen ist doch wohl nichts anderes zu erwarten als tiefe Niedergeschlagenheit, Bitterkeit, Selbstmitleid, Klagen gegen Gott und die Welt. Was steht nun in dem Brief, um den es heute geht? Der Apostel Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt diesen Brief an seine Gemeinde in Philippi. Aber er schreibt diesen Brief im Grunde auch an uns heute.
Wir hören den Predigttext aus dem Philipperbrief im 4. Kapitel, die Verse 4 bis 7. Um Gottes Wort zu ehren, wollen wir dazu aufstehen. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Oder, wie es bei Luther heißt, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Setz dich bitte hin.
Dieser Brief atmet eine andere Luft, als man sie hinter den Gefängnismauern vermuten würde. Es ist die Luft der Zuversicht, der Hoffnung, der Freude. Verrückte Welt. Da sitzt einer im Gefängnis und singt ein Lied von der Freude und ruft Menschen auf zur Freude. Viele Jahre später, da sitzt einer im Gefängnis der Gestapo. Er hat den sicheren Tod vor Augen und schreibt ein Lied der Hoffnung und des Trostes zum Jahreswechsel. Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. Viele Menschen hat dieses Lied Bonhoeffers seitdem getröstet und ihnen Mut gemacht. Dass Menschen im Gefängnis sitzen und Briefe schreiben, die große Freude und Hoffnung vermitteln, das überrascht uns. Wie soll das gehen? Gefangen sein, keinen Ausweg vor Augen und sich dennoch freuen? Wenn wir uns freuen, dann zum Beispiel als Schüler über eine gute Note in der Klassenarbeit, als Eltern über einen entspannten, fröhlichen Urlaub mit den Kindern, als Beschenkte, für die unter dem Weihnachtsbaum das heiß ersehnte Geschenk liegt, als Kranke, die vom Arzt eine gute Nachricht erhalten. Aber nichts von alledem ist bei Paulus der Fall. Er sitzt im Gefängnis. Er bekommt nicht überraschend Knasturlaub. Er bekommt keine tollen Geschenke. Und er ruft die Leser des Briefes in Philippi doch zur Freude auf. Seine Begründung heißt: Der Herr ist nahe. Die Freude des Paulus macht sich an der Nähe des Herrn fest. Genauer, sie macht daran fest, dass er sagt: Jesus kommt bald wieder. Das hält er für einen ausreichenden Grund für die Freude. Das ist für ihn ein Grund zur Freude im Gefängnis. Durch diese Gewissheit, der Herr ist nahe, kann er alles andere irgendwie verkraften. Das schlechte Essen, die unliebsamen Mitbewohner, die barschen Wärter, die nervige Warterei auf den Prozess. Alles zählt nicht mehr, weil er weiß, der Herr ist nahe. Darum geht es im Advent und in der Weihnachtszeit. Jesus will zu dir und zu mir kommen. Er will Einkehr halten bei uns. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Sehet auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die Lieder im Advent rufen uns immer wieder ins Gedächtnis: Gott will zu dir und zu mir kommen. Sei bereit, halte Ausschau. Jetzt, in dieser Stunde, ist er nahe, hier bei uns. Deshalb werden wir in die Freude gerufen. Deshalb werden wir in die gelebte Güte gerufen. Deshalb werden wir ins Gebet gerufen. Und deshalb sagt er uns seinen Frieden zu. Weil Gott nahe ist, werden wir in die Freude gerufen. Der Herr ist nahe. Das bedeutet, ich kann mit ihm sprechen. Ich kann ihm meine ganzen Schwierigkeiten hinlegen. Schön verpackt, wie ein Weihnachtsgeschenk. Oder aber auch so, wie ich eine zu schwere Last hinfallen lasse und sage: Ich kann nicht mehr. Davon lebt Paulus. Davon dürfen auch wir leben. Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, wenn wir nicht mehr klarkommen mit unseren Mitmenschen, in der Familie, im Betrieb, in der Schule, wenn wir uns den Aufgaben nicht mehr gewachsen fühlen, die wir irgendwann einmal übernommen haben, wenn uns die Trauer um einen nahen Menschen, den wir verloren haben, niederdrückt, dann dürfen wir seine Nähe suchen und sagen: Herr, hilf du, es ist mir alles zu schwer. So nahe ist uns der Herr, dass er uns die Lasten abnehmen möchte und wir tief aufatmen können. Der Herr ist nahe, das bedeutet, es wird alles gut werden. Wer wie Paulus und Bonhoeffer im Gefängnis sitzt, der weiß, dass nicht alles gut ist. Wer wie Maria, wir hörten davon in der Schriftlesung, ungewollt schwanger wurde und nicht weiß, was da an Schwerem auf sie zukommt, der weiß, dass nicht alles gut ist. Und wer heutzutage mit offenen Augen durch die Welt geht, durch unsere Stadt geht, der weiß auch, dass nicht alles gut ist. Wir könnten uns tagelang damit beschäftigen, alle Missstände aufzuzählen. Ob es welche in der Schule sind oder ob es Missklänge in der Familie sind, ob es die unverständlichen schlechten Reihen der Kriege sind, ob es die beängstigende Bereitschaft zur Gewalt ist, ob es die Katastrophen in Umwelt und Klima sind. Jeder von uns sieht so viel, das nicht gut ist. Und wir machen auch immer wieder die Erfahrung, unsere gut gemeinten Versuche, die Welt in Ordnung zu bringen, sind vielfach zum Scheitern verurteilt und laufen oft ins Leere. Die Weltgeschichte ist voll von solchen Beispielen. Wir übernehmen uns, wenn wir glauben, wir könnten die Welt retten. Das hat einen Grund, den die Bibel so ausdrückt. Wir sind alle Sünder. Das heißt, dass wir nicht anders können, als in allen Verbesserungsversuchen, so notwendig sie auch sind und bleiben, immer wieder die Saat der Gewalt und der Friedlosigkeit, der Unordnung und der Missstände mit auszusäen. Und da hinein, sagt Paulus, der Herr ist nahe. Er, der alles gut machen wird. Er, der alle Missstände der Welt überwinden wird, der alles Leid der Welt überwindet, der alle Schuld der Welt überwindet. Paulus befiehlt nicht, lach doch mal wieder, sondern er lenkt unseren Blick auf den tiefsten Grund unserer Freude, dass wir bei Jesus völlig geborgen sind, dass wir bei Jesus Lebensrecht haben. Das gilt auch für den Bekümmerten. Das gilt auch für den Niedergeschlagenen, für den Traurigen und den Erschöpften. Das gilt auch für den Zweifelnden. Diese Freude hängt nicht an unserem wechselnden Gemütszustand, sie hängt an der bleibenden Nähe Jesu Christi. Um das alles mit dem vollen Klang hören zu können, müsste man eigentlich einmal seitenweise die Verheißungen des Alten Testamentes lesen, wie sie davon erzählen, dass Gott kommt und versöhnt, was unversöhnlich scheint. Eine leise Ahnung davon vermittelt uns der Monatsspruch für den Dezember. Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. Bei Jesaja lesen wir das. Und auch, es gibt kein vorzeitiges Sterben mehr. Ja, der Tod ist ganz überwunden. Seht, wenn das alles damit kommt, dass der Herr kommt, dann ist das wahrhaftig ein Grund zur Freude. Dann, glaube ich, steckt dieser Ruf an: Freut euch, der Herr ist nahe. Erzählen wir einander noch, wie Gott uns froh gemacht hat? Wie wir seine Nähe, seine Hilfe erlebt haben? Lassen wir andere teilnehmen an der Freude, die Gott in unser Leben gebracht hat? Und dann sagt Paulus weiter im Text: Lasst eure Freude ausstrahlen. Vor vielen Jahren hat mal ein Philosoph gesagt, die Christen müssten mir viel erlöster aussehen. Ich glaube nicht, dass er ein Reklamelächeln gemeint hat. Ich glaube auch nicht, dass er damit sagen wollte, macht es wie die Sonnenuhr, zählt die schönen Stunden nur. Aber er hat damit eingeklagt, zu Recht eingeklagt, dass die Freude am Kommen Gottes doch irgendwie im Leben einer christlichen Gemeinde spürbar werden sollte. Es kann doch nicht damit gut getan sein, dass wir sagen, Gott wird schon alles machen, also können wir alles laufen lassen, auch wenn es schief zu gehen droht mit einem Leben, mit einem Menschen, mit der Welt. Nein, wo Jesus ist, da bekommt Hoffnung Hand und Fuß, da strahlt die Freude in ein Leben aus. Wie kann das geschehen? Ich versuche es einmal mit Beispielen zu sagen. Ausstrahlende Freude. Da sind zwei Freundinnen. Sie treffen sich manchmal in der leeren Kirche. Die eine schwer belastet, die andere haltgebend. Und sie singen. Ausstrahlende Freude. Da ist die Familie, die Ja sagt zu einem Kind, das anders ist und sich mit diesem Kind auf ein neues Lebenswagnis einlässt. Ausstrahlende Freude. Da ist die alte, dem Tode nahe Frau. Sie legt noch fest, dass über ihrer Todesanzeige der Vers steht: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Und dass man ihr nach dem Tod ihr geliebtes Festkleid anlegt. Denn sie möchte schön sein im Himmel. Ausstrahlende Freude. Da ist eine fröhlich miteinander feiernde Gemeinde draußen vor der Kirche. Jung und alt, Flüchtlinge und Einheimische. Sie essen, reden und spielen miteinander. Ausstrahlende Freude. Wir könnten gemeinsam sicher noch viele Beispiele finden. Das meint Paulus, wenn er sagt, teilt eure Lebensfreude mit, teilt es mit, dass ihr eine hohe Erwartung an das Leben habt. Lasst es Menschen spüren, dass es für euch keine hoffnungslosen Fälle gibt. Lasst es Menschen spüren, dass ihr auch für sie glaubt, der Herr ist nahe, alles wird gut werden. Ein letztes. Freude und Friede sind ein verwandtes Paar. So wie die Freude aus der Hand Gottes kommt, so kommt auch der Friede aus der Hand Gottes. Freude und Friede bereiten einander den Weg. Und so empfangen wir in der Verheißung des Friedens immer auch die Freude Gottes. Und in der Erfahrung der Freude wird auch die Hoffnung auf den Frieden Gottes gestärkt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.